Hallo und herzlich willkommen zu Folge 63 des Podcasts des Deutschen Weininstituts. Mein Name ist Andreas Kaul und ihr hört den zweiten Teil unseres Podcasts zum Thema Wein und Diplomatie. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, dann empfehle ich, das nachzuholen, bevor ihr euch Teil 2 anhört. Teil 1 ist im Mai erschienen als Folge 62 unserer Podcast-Reihe. Ich habe mich mit Dr. Knut Bergmann unterhalten über die Bonner und die Berliner Republik und über die kulinarischen Aspekte der Diplomatie. Wir machen gleich da weiter, wo wir bei Teil 1 aufgehört haben, nämlich mit der Frage, was die Weine denn in der Regel so kosten, die beim Bundespräsidenten auf den Tisch kommen, wenn Staatsgäste zu Besuch sind. Und ich spreche auch später noch mit Steffen Schindler, meinem Kollegen, der uns etwas zu unserer Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt berichten wird. Dort wird nämlich regelmäßig ein Weinsortiment ausgewählt, aus dem sich dann die Auslandsvertretungen bedienen können. So, jetzt aber zunächst Teil 2 des Gesprächs mit Dr. Knut Bergmann. Ich habe in Ihrem Buch gesehen, Sie haben den Zeitraum 2004 bis 2014 mal analysiert, auch hinsichtlich der Preise der Weine, die bei deutschen Staats- und ich glaube, es ging um das Bundespräsidialamt, die Weine, die
Ja,
dort
genau.
ausgeschenkt wurden.
Ja.
Und da lagen wir beim Weißwein zwischen 10 und 30 € und beim Rotwein 10 und 40 € Ladenpreis pro Flasche. Das ist ja fast bescheiden, oder? Kann man das so sagen?
Ja, ist aber ganz bewusst so. Also die bundesrepublikanische Formensprache ist insgesamt, ne, also auch was Architektur angeht, was den Umgang mit Orten angeht, also das kann man jetzt so einfach zusammensammeln, das ist ziemlich zurückhaltend. Also die Maßgabe war geprägt vom ersten Bundespräsident Theodor Heuss, der eben für dieses Amt, was ja nur ganz spärliche Kompetenzen hat, also der Bundespräsident darf ja fast gar nichts, ist das halt ganz stark geprägt worden vom ersten Amtsinhaber Theodor Heuss. Sehr intellektuelle Figur gewesen und der 1951 in einem Briefwechsel mit Konrad Adenauer zur Frage, was denn eigentlich die Nationalhymne werden soll, da schreibt Heuss vom Pathos der Nüchternheit, dass eben diese Hymne das Pathos der Nüchternheit erfüllen müsse, was eben er dem Deutschlandlied der dritten Strophe nicht zutraute. Adenauer setzte sich am Ende durch, wie bei vielen anderen Dingen. Und dieses Pathos der Nüchternheit ist eigentlich das, was bis heute für die Staatsrepräsentation der Bundesrepublik gilt. Es hat Anfang der Nullerjahre nach dem Regierungsumzug nach Berlin noch mal so eine kleine Suchbewegung gegeben. Man kann jetzt auch mit Fug und Recht argumentieren, dass beispielsweise Bauten wie das Bundeskanzleramt deutlich opulenter sind als diese Rheinische Sparkasse da in Bonn. Allerdings hat man eben das erste Mal richtig vernünftig Regierungsbauen bauen können hier in Berlin. Und das ist eben auch also die Sachen, die neu entstanden sind, sind eigentlich sehr funktionale Bauten, ziemlich austauschbar. Das ist ähnlich wie in Bonn gewesen. Beim Bundeskanzleramt könnte man ein bisschen drüber streiten, aber eben man ist diesem Pathos der Nüchternheit treu geblieben und man ist es dann auch letztendlich auf der Staatstafel. Es gab dann auch mal so ein bisschen eine Suchbewegung unter Johannes Rau, der damals Bundespräsident war. Da war es vor allem sein Präsidialamtschef Rüdiger Frohn, der sehr viel vom Essen verstand und der hat dann aber Sterneküche angeheuert. Und das haben die dann aber auch schnell wieder sein lassen. Und ich habe tatsächlich mal in der 10 Jahre ausgewertet, von 2004, dem Amtsantritt von Horst Köhler, bis dann in die Amtszeit von seinem Nachnachfolger Joachim Gauck rein, mal 10 Jahre im Querschnitt genommen. Das ist in der Tat genauso, wie Sie gerade gesagt haben, von den Preisen her relativ bescheiden. Und die Weine sind es auch, und das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Also mittlerweile ist die Amplitude wieder ein bisschen größer geworden. Also es sind auch durchaus dort jetzt mal Sachen auf die Tafel gekommen, die ein bisschen teurer sind, aber es ist auch ab und zu mal ein großes Gewächs dabei. Aber das ist ganz bewusst, das wollen die nicht. Die bezahlen übrigens, das Präsidialamt zahlt den Wein auch. Also ich hatte mal mit einem ungenannt bleibenden deutschen Weinverband gesprochen, der mich eben auch dann auf meine Aktivitäten hier mal gefragt und dann sagte, ja, das können wir denen ja alles sponsern, unsere Winzer und so, das wollen die gar nicht. Ja, sondern das Präsidialamt zahlt den normalen Gastro-Tarif oder eben den Großhändler zahlen würden und das soll gar nicht das teuerst und bestmögliche sein. Also natürlich könnte man da jetzt nur große Gewächse ausschenken oder es wäre auch haushalterisch absolut verkraftbar, wenn man jetzt da wirklich an das absolute Ende der Pyramide griffe. Also irgendwie auch bei über 100 Euro die Flasche, die Mengen, die da über die Theke gehen, das ist alles ziemlich überschaubar. Aber man will das ganz bewusst nicht. Und das ist eben dieses Pathos der Nüchternheit. Das ist genauso übrigens beim Essen. Also der Koch aus dem Präsidialamt, ein ganz netter Kollege, Jan-Göran Barth, der da jetzt auch schon fast 25 Jahre ist, der kam ganz jung ins Präsidialamt. Das ist halt mittlerweile alles deutsch. Also sie haben offenbar mittlerweile auch, lange Zeit war Campari, es gab keinen deutschen Bitter. Also, aber es war alles deutsch irgendwann. Also nicht Fleur de Sel, sondern Bad Reichenhaller Tiefensalz, ja, kein Olivenöl, sondern Rapsöl aus Bayern, der Whisky irgendwie auch und der Gin, also alles deutsch. Und es ist so eine Form von, wenn ich das mal vergleichen darf, so eigentlich, was sich fast jeder Mensch leisten kann, wenn er ein bisschen spart, es ist so ein Sterne Landküche, ja, aber kein Chichi. Und das ist ziemlich bodenständig und die kochen sehr regional. Also ich wüsste jetzt in Berlin auch durchaus das ein oder andere Restaurant, wo man diese Form von Küche bekommt, in der Qualität. Und da reden wir dann jetzt mal in, sagen wir mal, vor Corona-Preisen pro Nase mit Wein, wenn sie nicht zu viel trinken, bei 100 Euro. Also was sich eben viele Leute tatsächlich leisten können. Und das da ragt, also das ist in anderen Ländern vollkommen anders.
Frankreich vermutlich wird in Schlössern diniert und die tischen wahrscheinlich ordentlich auf.
Ja, also Joschka Fischer hat mal so hübsch gesagt, der es wirklich beurteilen kann, dass eben die französische Staatsküche sei die beste der Welt. Also die haben tatsächlich diesen Drei-Sterne-Anspruch. Da kommen auch ab und zu mal tatsächlich bei offiziellen Essen kochen dann entsprechende Köche. Aber Joschka Fischer hat auch damals dazu gesagt, dass wenn man das in Deutschland machen würde, diesen Aufwand betreiben für Kulinarik, dann würde die Bild-Zeitung auf der Zinne tanzen. Weintechnisch übrigens tatsächlich, da gab es durchaus Essen, also Putin hat mal irgendwann Petrus zu trinken bekommen, wobei auch ich nicht wirklich genau weiß, es ist nicht so richtig geklärt, ob der überhaupt Alkohol trinkt. Aber jetzt im Élysée-Palast bei den Staatsbanketten, das ist schon sehr gut, aber das ist nicht das Bestmögliche. Also ich glaube, der letzte Bundespräsident, der in Frankreich gewesen ist, das war Joachim Gauck. Der bekam, ich glaube, der Weißwein war, habe ich vergessen, glaube ich, war ein Burgunder Weißwein. Da sind wir so irgendwie bei knapp dreistellig die Flasche. Und dann der Rotwein war Château Rosson, also absolutes Top-Ende von Sankt-Emilion, aber 2002, also ein schlechter Jahrgang, hat den Vorteil, der ist dann sicherlich ganz gut trinkbar gewesen. Der hatte damals so einen Ladenpreis von 300 Euro. Ich meine, klar, das ist wahnsinnig viel Geld. Aber wenn man jetzt beispielsweise Großbritannien daneben hält, da wird halt auf der Staatstafel das serviert, was man in der Familie, nämlich der Königsfamilie, so trinkt. Da sind wir bei Donald Trump 2018, also bekennender Cola-Trinker und auch sonst von rüpelhaftem Benehmen. Lafitte Rothschild 1990 oder noch besser Barack Obama 2011, Eche so von der Domaine Romanée Conti 1990. Und das ist, und das halt für 170 Leute. Ja.
Okay, also wenn man sich aussuchen dürfte, dann doch eher Großbritannien statt Frankreich.
Unbedingt, unbedingt, ja.
Okay, man eingeladen wird. Wer sucht denn eigentlich die Weine aus in Deutschland für die Empfänge?
Also jetzt um für Schloss Bellevue, für die Staatsbankette zu sprechen, das macht tatsächlich Jan-Göran Barth.
Also der Koch sozusagen,
Ja, der
Küchenchef,
Koch,
ja.
ja, und der macht das wirklich super. Also das passt wirklich gut zueinander. Das wird manchmal kritisiert, vor allem von Leuten. Es gab einen jetzt, nachdem König Charles III. Da gewesen ist, gab es einen furchtbaren Verriss in einer Zeitung. Da kann man nur sagen, die haben halt einfach keine Ahnung. Das war von vorne bis hinten falsch. Die haben einfach echt keine Ahnung. Also auch was die verstehen auch die protokollarische Dimension dann oft nicht. Das hat halt eine Formensprache. Man kann ganz einfach darüber lästern, dass das so Regionalküche ist, was sich jeder leisten kann. Und irgendwie auch nicht der bestmögliche Wein. Nein, es ist eine bewusste Entscheidung, das zu machen. Und ansonsten gibt es Bundeskanzleramt, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich mutmaße auch, der Küchenchef, früher sind es oft die Hausintendanten gewesen. Und das ist halt am Ende auch immer so ein bisschen, wer was davon versteht.
Und 2018, also in Ihrem Buch haben Sie geschrieben, dass Winzerinnen, also weibliche Winzer bei der Weinauswahl unterrepräsentiert seien. Hat sich da womöglich was getan in der Zwischenzeit?
Kann ich Ihnen empirisch gesichert jetzt nicht beantworten. Also das dauert ja auch immer ein bisschen was, ne? Bei den Staatsbanketten. Also es gibt so vielleicht 3 eingehende Staatsbesuche in Deutschland im Jahr. Und wenn man sich die Menükarten anguckt, also die, die ich jetzt noch gesehen habe, nee, da hat sich nicht so viel dran geändert.
Und gibt es Betriebe oder Gebiete, die besonders häufig zum Zug kommen?
Ja, da ist schon, das hatte ich mir auch damals angeguckt in diesen 10 Jahren, 2004 bis 2014. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch schon einiges her. Natürlich lebt das auch von Verbindung. Also es gibt dann halt eben manche Winzer, die häufiger dort zum Zug kommen und die vielleicht auch jetzt ein bisschen überrepräsentiert sind. Aber die Frage ist ja, also grundsätzlich kommt aus fast allen Weinanbaugebieten was, ja. Jetzt ist aber die Frage, wenn Sie das anhand der Flächen oder der Mengen, die da produziert werden, könnte man sagen, beispielsweise, dass die ostdeutschen Weinbaugebiete krass überrepräsentiert sind, ne? Einfach weil die Flächen so klein sind. Aber das ist eben so ein Potpourri und das ist vielleicht auch nochmal von der Symbolsprache her, dass man das versteht. Wir sind halt, die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderales Land und gewissermaßen können Sie mit dem Wein dann auch föderale Vielfalt bebildern. Ein Mosel-Riesling schmeckt halt anders als ein Rheingau-Riesling. Ja, und da muss man jetzt nicht mal viel davon verstehen, um diesen Unterschied zu erkennen. Und das sind dann so die regionalen Eigenheiten. Aber so über den Daumen gepeilt, das ist schon halbwegs gut verteilt. Ich glaube, man darf das dann auch nicht zu, also man darf da keine Wissenschaft draus machen. Ne? Es sind eher solche Sachen wie, also das wäre jetzt dieses schon genannte Bankett für König Charles gewesen. Da gab es dann als Abschluss ein Likörwein von der Ahr und das ist gewissermaßen dann die deutsch-nationale Entsprechung zum Portwein. Also die Briten servieren eben, die haben halt, also ich meine, in Großbritannien gibt es halt nicht so viel Wein, also die haben halt eben auch den Vorteil, dass sie sich eben aus anderen Ländern bedienen können, wobei sie eben mittlerweile auch zumindest der Schaumwein aus Südengland kommt, sehr hochkarätig ist. Aber dann gibt es dann halt immer auch Portwein. Ne? Das ist klassisch englische Versuchsanordnung und hier hatte eben dann Jan-Göran Barth eben zu einem, also der Nachtisch war dann Backpflaume, ostfriesischer Schwarztee und Sandgebäck und dazu gab es dann diesen Likörwein, das soll super zusammengepasst haben. Und das ist eher so eine, das ist dann so damit zu spielen, auch mit den Eigenheiten des Gastes.
Ein Stichwort habe ich hier noch stehen, das Kessler-Hochgewächs. Das geht auf Adenauer zurück, korrekt?
Ja, also das Kessler Hochgewächs wird mutmaßlich auf noch lange, lange, lange Zeit das am meisten servierte Gewächs sein, was es auf deutschen Staatsbanketten oder bundesdeutschen Staatsbanketten gab. Das war gewissermaßen der Standardsekt der Bonner Republik. Und die Geschichte, also der Hersteller nimmt die für sich in Anspruch, dass irgendwann Konrad Adenauer in den 50er Jahren bei denen auf dem Weingut gewesen ist und dann eben das Kessler Hochgewächs dann zu dem Standardsekt der Bonner Empfänge gemacht haben und es tatsächlich eben bis in die 80er Jahre hinein taucht der bei extrem vielen offiziellen Essen auf. Also man muss dazu sagen, also das, wo es immer geheißen hatte, dass ja Deutschland vor allem ein Rotweinproblem hatte, dass, also auf den Staatsbanketten war das Problem eher der Sekt, weil tatsächlich Rotwein gab es in Deutschland oder in der Bundesrepublik Deutschland zumindest bis Ende der 50er Jahre sehr hochklassig. Assmannshäuser Höllenberg, das war auch gewissermaßen so die Standardlage der Staatsbankette, Spätburgunder vom Staatsweingut Assmannshäuser Höllenberg, beispielsweise als 53er ausgeschenkt an Charles de Gaulle 1962, als der da war. Ich habe selber mal 59er Assmannshäuser Höllenberg getrunken. Fantastischer Wein, auch heute noch, war natürlich auch wahnsinnig gutes Jahr. Dann haben die aber dummerweise in den 60er Jahren da staatlicherseits angeordnet die Stilistik geändert. Das hat dazu, da kam dann viel Zucker rein. Das hat den Effekt, dass man die aus den 60er Jahren auch heute noch trinken kann. Die sind echt stabil, die Weine, aber die sind halt, haben natürlich eben sehr viel verloren. So, und das, aber eigentlich gab es, also wenn man guten Rotwein hätte unbedingt auftun wollen, dann hätte man welchen gefunden. Hat man auch immer mal wieder gefunden. Wie gesagt, da kam dann so eine Phase, gerade so Karl Carstens und so, das war so ein bisschen schwierig, auch bei Walter Scheel, die Rotweinqualität, die wird da nicht sonderlich gut gewesen sein. Und das wird dann eben von Weizsäcker alles gut. Und was von Weizsäcker, und da ist es übrigens Lemberger, der dann kommt. Und was bei von Weizsäcker dann auch passiert, ist, dass sie anfangen, tatsächlich die ersten Winzersekte auf den Tisch zu stellen. Und es ist halt vorher dieses Kessler Hochgewächs gewesen. Problem dahinter ist einfach, Kessler Hochgewächs gibt es heute noch, völlig korrekter Sekt. Fürs Geld könnte man möglicherweise, wenn man ein bisschen sucht, noch individuelleres und besseres finden, aber okay. Aber es gibt zum einen, gab es das deutsche Sektmonopol, was es halt fast unmöglich gemacht hat, eben für die damals sowieso noch meistens Nebenerwerbswinzer Sekt zu produzieren. Und sie brauchen für Sekt relativ viel Technik. Also Sekt zu machen ist einfach teuer. Und das haben sich die meisten Winzer nicht leisten können, obwohl sie eben vielfach über Rieslingtrauben verfügten, die eigentlich sich super hätten versekten lassen, weil sie einfach sehr sauer waren. Also das halt der Klima, die Bundesrepublik profitiert ja momentan weintechnisch noch vom Klimawandel. Man hat ja bis in den 80er Jahren kaum wirklich, also in einem Jahrzehnt, wenn es drei gute Jahrgänge waren, dann war das schon gelungen. Und eigentlich hätte man eben viel von dem Weißwein, der da geerntet wurde, hätte man prima versekten können. Aber es gab halt kaum Winzer, die das konnten. Und dann so in den 80er Jahren kommen dann eben auch die Namen, die man heute noch kennt. Die sind dann die ersten Winzersekte bei den Staatsbanketten. So die Sachen, die Ausnahmen, die es vorher mal gab, ist dann merkt man dann, also da gab es dann ab und zu mal Lagensekte, da kann man dann nur drüber spekulieren, dass dann das Produkte waren, wo dann eben mal die großen Hersteller mal tatsächlich Einzellagen dann versektet haben und daraus dann so Sondereditionen gemacht haben. Aber der Sekt war das große Problem. Es ist halt, der hat auch nie so lange gehalten, dass man das heute noch nachprobieren könnte. Also ich habe noch eine Verkostungsnotiz gefunden oder so einen Sekttest aus, glaube ich, irgendwann Anfang der 80er Jahre. Das deutete jetzt nicht darauf hin, dass das überragend gewesen wäre.
Aber das hat sich ja zum Glück geändert. Zum Abschluss, Herr Bergmann, noch eine Frage. Wie experimentierfreudig ist man denn bei der Weinauswahl? Bleibt man da eher konservativ oder werden auch Trends aufgegriffen? Jetzt nochmal Orange oder die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, alkoholfreie Weine?
Also, das kommt drauf an. Also jetzt zum den vorhin genannten Likörwein von der Ahr, das finde ich schon originell. Das, was es eben alkoholfreien Wein hat es meines Wissens nachher bisher nicht gegeben, was es aber mittlerweile gibt. Und das sind dann durchaus Trends, die aufgenommen wird. Da kann man durchaus sagen, das ist progressiv. Seit ein paar Jahren gibt es tatsächlich eben auch immer eine alternative alkoholfreie Begleitung. Das sind dann, und das ist jetzt eben nicht nur wie in der Bonner Republik, dann ist das immer Orangensaft, manchmal auch auf der Menükarte verzeichnet als Orangensaft frisch gepresst. Jetzt sind es Sachen, Obstcuvées aus Manufakturbetrieben, die dann auch eben nicht nur eine, sondern eben tatsächlich abgestimmt auf die jeweiligen Gänge. So, das ist sicherlich halt dann ein Trend, mit dem alkoholfreien Wein. Ja, so bei den Piwis muss man mal gucken, wann das um sich greift. Aber am Ende kann natürlich Staatsküche auch nie wirklich progressiv sein. Also das darf man nicht vergessen. Auch da kann man wieder leicht drüber spotten. Aber sie müssen eigentlich, auch wenn heute vorher abgefragt wird, ob es Allergien und Unverträglichkeiten und dergleichen gibt und so weiter, sie müssen eigentlich ein für alle anschlussfähiges Menü servieren. Das ist mittlerweile progressiver geworden. Also wenn wir jetzt einfach nur mal bei dem Bankett dafür König Charles nehmen. Da gab es eben dann Weidehuhn und Baumpilz. Das war das Hauptgericht. Das ist schon echt originell. Das ist halt dann so etwas modernere deutsche Küche. Früher gab es halt ganz oft Kalbsrücken. Ne? So das gewissermaßen das nobilitierte Würstchen kann halt jeder essen. Da muss man halt einfach ein bisschen, es muss halt anschlussfähig sein. Und eben auch solche Sachen, also allzu exotische Gewürze oder Knoblauch, ist halt einfach sehr, sehr schwierig. Insofern hat das seine Grenzen, sondern ich finde die schon relativ, also ich finde Jan-Göran Barth schon relativ experimentell einfach in dem gegebenen Rahmen.
Ich glaube, wir könnten mit dem Thema jetzt noch die ein oder andere Podcast-Folge füllen. Das hatten wir schon im Vorgespräch angesprochen, aber mit Blick auf die Uhr. Vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie die Zeit genommen haben,
Sehr
heute
gerne.
mit uns über das Thema zu sprechen. Können wir denn in näherer Zukunft auf weitere Veröffentlichungen zu dem Thema hoffen von Ihnen oder?
Ich fürchte, nein. Also das Thema ist quasi ausgeschrieben. Da passiert jetzt halt auch nicht mehr so viel. Also natürlich könnte man, also bei einer Neuauflage, also wenn es nochmal, also beziehungsweise nochmal eine überarbeitete Neuauflage, die wird es nicht geben, weil am Ende so ein Buch dann auch in einer Überarbeitung keine wirklichen Käufer mehr findet. Das hat sich schon gut verkauft, aber das ist damit dann auch irgendwie durch. Und das wären also eher jetzt Erweiterungen. Also ich würde aus heutiger Perspektive gerne noch ein bisschen was über diese Geschichte mit dem Döner in der Türkei schreiben. Das könnte man machen. Man könnte auch über dieses dieses Bankett für König Charles, das ist schon originell gewesen. Und auch wenn sie so ein bisschen dann, müssen ja auch mal so die Geschichten drumherum erzählen, wenn man dann halt die Kritik daran mal aufgreift und eben auch mal diesen da gewissermaßen journalistisch spiegeln kann, wie eben hier von Vorurteilen gelebt wird. Ne? Das ist übrigens auch vielleicht, weil Sie Gründen nach dem Kessler Hochgesetz fragten. Das ist halt, für einen Journalisten ist meistens eben, egal was da im Glas ist, wenn es sprudelt, ist es Champagner. Ja, es ist aber es ist halt in den seltensten Fällen Champagner gewesen, sondern es war halt deutscher Sekt. Und da könnte man, natürlich kommt über die Jahre was hinzu. Also ich habe einen Lehrauftrag an der Universität Bonn bei den Politikwissenschaften, wo ich auch gelegentlich mal was mache zum Thema Staatsrepräsentation. Das ist dann irgendwie auch ein netter Eröffnungsvortrag für die Studentinnen und Studenten. Das habe ich dann auch schon mal mit einer Weinprobe verbunden. Insofern habe ich das immer mal fortgeschrieben. Und da gibt es halt Geschichten, die nach Erscheinen des Buches passiert sind. Also das vorhin genannte Beispiel mit der Weinauswahl von Putin 2022 für Emmanuel Macron, das sind schon so Sachen, das lohnte, darüber zu schreiben, aber darüber können Sie kein, nicht nochmal ein neues Buch schreiben. Und ich habe jetzt auch nicht, bin da auch nicht so nah dran, und auch das Medien jetzt irgendwie schmackhaft zu machen, ist dann auch schwierig. Ab und zu kriege ich mal noch so Interviewanfragen, aber da kann man das dann mal irgendwie auseinandernehmen. Aber es ist halt am Ende eben auch da nochmal, man darf das auch alles nicht überbewerten. Es ist halt am Ende, ist es eine Fußnote. Und das ist wohl auch der Grund gewesen, warum es so wenig Literatur dazu gegeben hat. Es ist halt was für Spezialisten. Und auch wenn man bei diesem Beispiel von Putin und Macron bleibt, da gibt es natürlich auch manifeste Gesprächsinhalte, die viel bedeutender sind und die auf diesen russischen Expansionismus hindeuten. Da muss ich nicht die Menükarte für lesen.
Okay. Also es ist eine Fußnote, aber es ist eine sehr unterhaltsame Fußnote und auch durchaus spannend.
Ja, und es sagt halt ganz viel bei uns, ne? Also die Bundesrepublik Deutschland ist halt eine Weinnation, auch eben nicht nur eine Biertrinkernation. Die Franzosen, da sagt ihnen auch die Staatsküche ganz viel, auch in Großbritannien sagt ihnen das, in den USA erzählt es Geschichten. Also das, glaube ich, ist halt, das hat ja viel mit unserem Land zu tun. Also wenn Sie mir jetzt noch die eine Schleife erlauben, ich finde es total spannend, was die USA machen mit dem Staatswein, weil die halt damit auch, also die haben ein Gefühl für diese Formsprache. Und auch für diese Details immer schon gehabt. Da hat es halt in früheren Zeiten, gut, der amerikanische Wein ist ja gewissermaßen so in die Weltöffentlichkeit dann Mitte der 70er Jahre getreten. Und vorher gab es im Weißen Haus auch sehr viel hochklassigen französischen Rotwein und auch zum Teil sehr guten deutschen Weißwein. Und mittlerweile spielen die damit, weil wenn, also das ist dann schon so unter Clinton gewesen, wenn der griechische Präsident kam, dann hat man dem halt natürlich kalifornischen Wein verabreicht, aber eben aus einer Winery, die halt von Griechen mal gegründet worden ist oder eben die in griechischem Besitz ist. Und da gibt es halt bei so einem Einwanderungsland wie den USA, gibt es eben viele Möglichkeiten, darüber auch Geschichten zu erzählen. Das tun die sehr bewusst. Und das sagt ja was auch über unser Land. Und gewissermaßen wie letzter Satz, Sie können sich natürlich auch all diese Geschichten, also Putin nicht, aber viele von diesen Dingen, die kann man sich dann auch einfach schön trinken.
Gutes Schlusswort. Okay, also Herr Dr. Bergmann, vielen Dank
Sehr
und
gerne.
bis bald. So, jetzt haben wir gehört, wie das mit dem Wein im Bundespräsidialamt oder im Kanzleramt gehandhabt wird, aber wie ist das denn bei den deutschen Auslandsvertretungen? Ich spreche jetzt mit Steffen Schindler als Marketingleiter beim Deutschen Weininstitut. Ist er auch zuständig für die Exportmärkte und kann uns dazu aus erster Hand berichten. Hallo, Steffen.
Ja, hallo Andreas.
Das DWI arbeitet ja seit einigen Jahren mit dem Auswärtigen Amt zusammen, um es den Auslandsvertretungen leichter zu machen, an gute und repräsentative Weine zu gelangen. Aktuell haben wir im Mai ein neues Sortiment veröffentlicht. Kannst du uns sagen, was damit auf sich hat?
Ja, es ist so, dass ja unsere Konsulate, Botschaften, Generalkonsulate weltweit, das sind über 200 Botschafter für erst einmal für die deutsche Politik sind, für den Staat. Aber wir denken, dass sie auch ganz wichtige Botschafter sein können für den deutschen Lebensstil. Und dazu gehört eben auch Wein. Und in allen deutschen Vertretungen finden sehr, sehr viele, also hunderte von Veranstaltungen jedes Jahr statt mit ausländischen Gästen. Und da ist es natürlich großartig, wenn dort auch deutsche Weine ausgeschenkt werden.
Dieses neue Sortiment, das jetzt ausgewählt wurde, weißt du, wie viele es schon davor gab oder seit wann arbeiten wir mit dem Auswärtigen Amt?
So, ganz genau weiß ich das selbst nicht mehr, ehrlich gesagt, aber bestimmt seit 12, 13 Jahren machen wir dieses gemeinsame Empfehlungssortiment. Und noch viel, viel länger ist es so, dass wir einmal im Jahr auch ein Seminar früher in Bonn und heute in Berlin durchführen für angehende Diplomaten. Also bevor die jungen Diplomaten dann ins Ausland gehen zum ersten Mal auf einen festen Posten, machen wir dann eine Verkostung, ein großes Seminar. Es dauert 4, 5 Stunden lang und informieren die jungen Leute über deutsche Weine, versuchen ihnen das mitzugeben auf dem Weg und zu sagen, ja, ihr seid nicht nur Botschafter für Deutschland, ihr seid auch Botschafter für deutsche Weine. Und was ich immer versuche zu kommunizieren, ist, dass deutscher Wein eben eines der besten Produkte ist, um zu zeigen, dass wir Deutsch noch Lebensstil haben, ja, dass wir gerne feiern, dass wir gerne gut essen, dass wir gerne gut trinken, weil das ist so eine Kompetenz, die man im Ausland uns nicht so zuschreibt, ne? Weil im Ausland das Klischee ist ja eher, wir sind ganz fleißig und wir sind super Ingenieure, wir bauen tolle Autos und so weiter, aber dass wir eben auch eine Nation sind, die sehr gut isst und auch sehr gut trinkt. Das weiß man in vielen Ländern nicht. Und wenn man das kommunizieren will, dann hilft deutscher Wein enorm, finde ich.
Genau, und das Sortiment ist ja eine Hilfestellung für die
Ja,
Auslandsvertretungen, die es
ja.
teilweise ein bisschen schwierig haben, an gute deutsche Weine
Du
zu
musst ja
kommen.
davon ausgehen, dass das Menschen sind, die keine Weinausbildung haben, sondern die zwar viele Events machen, wo Wein stattfindet, aber die selbst erstmal gar keine Ahnung von Wein haben müssen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Und deshalb ist unser Empfehlungssortiment so wichtig und auch so beliebt. Also es ist ja so, dass das ein Sortiment ist, das vom DWI und vom Auswärtigen Amt gemeinsam verabschiedet wird und wird deshalb auch entsprechend ernst genommen.
Und das wurde ausgeschrieben. Wer konnte sich da beteiligen?
Also wir machen es immer so, dass wir alle deutschen Weinerzeugenden auffordern, uns Probeflaschen zu schicken. Wir versuchen ja ein sehr breites Sortiment aufzustellen. Das fängt an vom entalkoholisierten Wein über Sekt, Perlwein, Rot-Weiß, Rosé, Trocken-Süß. Also wirklich eine große Bandbreite, was man eben so brauchen kann bei Empfängen. Es geht ja da um zum einen um das gesetzte Diner mit 10 Personen, ganz hochkarätig, und anderen um Empfang mit 2000 Leuten. Das heißt, wir fordern also die Weinerzeugenden auf, uns ihre Weine zu schicken. Und daraus machen wir dann über mehrere Stufen dann eine Auswahl, die dann die es auf diese Liste schafft.
Genau, und das Interesse war auch diesmal wieder sehr groß. Ich glaube.
Ja, also war wieder erstaunlich. Wir hatten 450, ungefähr 450 Produkte, die angestellt wurden.
Okay, und wie viele haben es dann ins Sortiment geschafft?
Ja, also dieses Jahr waren es dann 27. Das ist also ein mehrstufiges Verfahren. Das heißt, wir machen es so, dass wir erstmal seitens des Deutschen Weininstitutes eine Vorauswahl machen. Das kann man, wie man sich vorstellen kann, sehr aufwendig bei 450 Weinen. Wir mussten also hier 3 Verkostungsrunden bei uns intern ansetzen, um dann erstmal das ganze Sortiment zu reduzieren. Und die besten Weine und Sekte, die wurden dann nach Berlin geschickt. Und dort sind es dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Auswärtigen Amt, die dann die Endauswahl machen.
Ja, es gibt ja, also wir haben jetzt gerade vom Knut Bergmann gehört, vom Pathos der Nüchternheit, das hat Theodor Heuss sozusagen ins Spiel gebracht. Das heißt, es müssen nicht immer die teuersten Weine der bekanntesten Weingüter auf dem Tisch stehen. Und das gilt ja auch jetzt für die Weine, die wir im Sortiment haben. Ich
Ja, und
habe.
da muss ja da musst bedenken, es ist ja auch so, der Kunde, der Botschaft, der Gast, der Botschaftsgast in Toronto oder in Tokio, wo auch immer, der hat in der Regel ganz wenig Ahnung vom deutschen Wein insgesamt und kennt dann auch in der Regel nicht die großen Namen, ne? Also das sagt uns jetzt als Fachleuten sehr viel. Diese Namen sagen vielleicht auch noch Weinkennern was, aber die Gäste von Botschaften und Konsulaten sind keine Weinkenner und da entscheidet wirklich ausschließlich, schmeckt er oder schmeckt er nicht.
Was noch auffällt, wenn man sich das aktuelle Sortiment anschaut, dass einige Anbaugebiete, also jetzt vor allem in dem Fall die Mosel, mit relativ vielen Weinen im Sortiment vertreten sind, andere mit nur wenigen. Kannst du erklären, wie es dazu kam?
Also das ist witzigerweise von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Das kann jetzt diesmal war es die Mosel, das kann aber das nächste Mal die Pfalz sein oder in Hessen. Das hängt auch natürlich ganz stark davon ab, wie viele Betriebe sich beteiligen. Wir können ja niemanden dazu zwingen, Weine einzuschicken. Und wir haben natürlich aus den kleineren Anbaugebieten, Hessische Bergstraße, Mittelrheinsaale, Unstrut, Sachsen, A, wie sie heißen, haben wir natürlich logischerweise viel weniger Anstellungen aus großen Gebieten, die eventuell jetzt wie die Mosel auch noch ein sehr großes Interesse am Export haben. Und da das alles blind ist, ist es am Ende dann einfach so, die Besten kommen durch. Und wenn ein Gebiet sehr viele Weine anstellt, sind, ist natürlich die Chance dann auch groß, dass mehr Weine ausgewählt werden.
Und sollten jetzt Erzeugerinnen zuhören, die auch Interesse haben, mal in so einem Sortiment vertreten zu sein, wann gibt es die nächste Ausschreibung? Steht das schon fest?
Das steht noch nicht fest, aber ich gehe fest davon aus, dass wir das mit dem Auswärtigen Amt fürs nächste Jahr wieder vereinbaren, weil das Interesse ist wirklich groß und wird jedes Jahr größer. Wir sehen es das auch, dass die Anzahl der Betriebe, bei denen dann auch am Ende tatsächlich bestellt wird, immer mehr zunimmt. Wie ich das kenne, wird es so sein, dass gegen Ende des Jahres dann schon wieder die ersten Botschaften bei uns aufschlagen und sagen, wann gibt es denn das nächste Empfehlungssortiment? Also ich gehe davon aus, dass das dann im nächsten Jahr ist. Für die Betriebe ist es so, die müssen sich einfach nur bei uns für unseren kostenlosen Newsletter anmelden auf der Webseite vom Deutschen Weininstitut, deutscheweine.de. Die Webseite empfehle ich natürlich sowieso immer grundsätzlich. Und dann erhalten Sie diese Ausschreibung. Wir suchen ja nicht nur Weine für das Auswärtige Amt. Wir suchen ja zum Beispiel auch Weine für den DFB aus, die dann ausgeschenkt werden im VIP-Bereich von allen unseren Länderspielen der Damen und der Herren im Fußball oder auch bei den Pokalendspielen der Damen und der Herren. Wir suchen Weine, haben schon Weine ausgesucht für die Deutsche Bahn, für einen Fokus-Weintest und so weiter. Also für Erzeuger ist es eh interessant, sich da einzutragen.
Also man sieht, wir lassen nichts unversucht, dass die staatlichen Stellen auch im Ausland sich von ihrer besten Seite zeigen, zumindest was die Weinauswahl bei deren Veranstaltungen angeht. Steffen, ich danke dir fürs Gespräch.
Ja, gerne.
Ja, Steffen Schindler hat unseren Newsletter erwähnt. Den gibt es übrigens nicht nur für Weinerzeuger und Weinerzeugerinnen, sondern auch speziell mit Infos für Fachleute aus Gastro und Handel oder von den Medien und natürlich auch für alle Weinfreunde da draußen. Zur Anmeldung geht auf deutscheweine.de, also deutsche Weine in einem Wort. Und dann ganz nach unten scrollen bis zum blaugrünen Balken mit der Überschrift Newsletter-Anmeldung. Da kann man sich dann den Newsletter aussuchen, für den man sich anmelden möchte, je nachdem, welcher Zielgruppe man sich zugehörig fühlt. Ich hoffe, euch hat die Doppelfolge zum Thema Wein in der Diplomatie gefallen. Ich bedanke mich bei Steffen Schindler und Dr. Knut Bergmann für den interessanten Input. Wir hören uns im Juli. Bis dahin.
Gut, dann sind wir durch, ne?
Wir sind durch.